Gut.
Ja, liebe Freunde, einen kleinen Überblick, einen zusammenfassenden Überblick also über den ersten Schöpfungstag, wobei ich bitte also ruhig Fragen dazu, Einwürfe dazu zu stellen. Wir wollen einfach ein bisschen uns jetzt vor das Bewusstsein führen, welche Bilder da dahinter stecken. Und ich gehe einfach anhand des Textes der Genesis, also vom ersten Tag aus. Da haben wir als erstes also dieses Bereshit, das eben für gewöhnlich übersetzt wird im Anfang, aber von dem wir uns ein ganz anderes Bild in Wahrheit gemacht haben. Die Übersetzung im Anfang ist nur insoweit zutreffend, dass das halt den Zustand schildert, der am Anfang da war. Und dieser Zustand, der am Anfang da war, also in dem Buh, das so oft dann immer wieder vorkommt, ist angedeutet etwas wie eine Art Blase, eine Hülle, also ein abgeschlossener Weltbezirk, könnte man sagen, in dem diese Schöpfung Platz greift, in dem dieses Schöpfungsgeschehen beginnt. Also es ist ein eingehüllter Bereich, könnte man sagen, ein geschützter Bereich von mir aus auch. Und in diesem Weltbereich, in diesem von dem Buh, von dieser Blase erfüllten Weltbereich, da ist jetzt die Tätigkeit der Elohim drinnen. Also es wird geschildert, was die Elohim seelisch erleben im Zuge dieses Schöpfungsgeschehens. Das sind eigentlich die Bilder, die gegeben werden hier in der Genesis. Und es wird am Anfang sehr deutlich geschildert, diese innere seelische Erregsamkeit der Elohim mit dem R, mit dem R, Bereshit, R, das R, das drinnen ist, das auch wieder sehr oft dann vorkommt, also in vielen anderen Worten auch vorkommt, also mit dem Rachefet dann später oder Ruach Elohim, immer wieder kommt das fort und es hat eigentlich immer dieselbe Bedeutung, es ist eine starke innere seelische Regsamkeit. Das heißt, wir haben einen abgeschlossenen Bereich der Seelenwelt oder relativ abgeschlossenen Bereich der Seelenwelt mit dem und da drinnen starke seelische Regsamkeit, die von den Elohim ausgeht. Und diese Regsamkeit ist aber noch sehr, wie soll ich sagen, etwas sehr Untergründiges, zwar energiegeladenes, aber es offenbart sich noch nicht in deutlichen Formen, sondern es ist einmal eine starke Bewegung da, aber man nimmt noch keine seelischen Formen richtig wahr, sondern es geht so wie Wolken durcheinander, könnte man sagen. Aber sehr bewegt, sehr, sehr kraftvoll das Ganze. Aber man möchte sagen, noch nicht besonders gedankenklar geordnet das Ganze. Also es ist so eine Art Untergrundstimmung, lasst uns etwas tun. Es hat mehr Willenscharakter als Gedankencharakter noch das Ganze. Man könnte sagen, wenn man es irgendwie vergleichen will mit unserem Seelischen, dass es mehr Verwandtschaft hat mit der Empfindungsseele noch als mit der Verstandesseele oder gar der Bewusstseinsseele. Also wo alles so mehr aus dem gefühlsmäßigen Erleben herauskommt und nicht sich in klare Formen noch pressen lassen will. Das ist also diese Seelenkraft der Elohim, am Anfang gibt sie sich also so kund. Die E, die drinnen sind, vor allem dieses zweite E, Bereshit, also dieses zweite stärker ausgesprochene E, deutet hin auf das beginnende Selbstbewusstsein, das sich selbst spüren bei dieser ganzen Tätigkeit. Also E ist immer der Laut des An-sich-Haltens, des sich-spürens. Also sie erleben sich selbst im Zuge dieser Tätigkeit. Oder beginnen sich selbst zu erleben im Zuge dieser Tätigkeit. Und das Bereshit, im Sch haben wir öfter gesagt, da ist vor allem für den Hebräer verkörpert gewesen drin das Feuerelement. Also überhaupt ist es etwas, was mehr ins Substanzielle jetzt hineingeht, in die Substanz hineingeht und da jetzt in die feinste aller möglichen Substanzen, in die Wärmesubstanz hinein. Mit I, wenn man so will, mit dem I leuchtet schon ein bisschen, blitzt ein bisschen das Licht durch und mit dem T Einschlag des Geistigen. T ist immer Einschlag des Geistigen in etwas, naja, von mir aus Stoffliches, wenn man so will. Also in diese ganze Urmasse der Schöpfung, wenn man so will, die da am Anfang ist, schlägt das Geistige ein. Das ist der zündende Funke, mit dem die Schöpfung beginnt. So könnte man in etwa dieses Bild fassen. Also stellen wir uns einfach wirklich vor, diesen noch relativ dunklen Seelenbezirk, innere, noch relativ dumpfe, aber starke Erregsamkeit der Elohim, wobei sie sich spüren in dieser Tätigkeit, aber noch sehr unscharf sich spüren. Und in das Ganze kommt hinein ein starkes Feuerelement, ein Wärmeelement, das eigentlich nicht von ihnen selber stammt. Das ist nicht etwas, was die Elohim hervorgebracht haben, sondern etwas, was sie aus einer früheren Entwicklung übernehmen, aber was jetzt wieder zum Vorschein kommt. Denn dieses Wärmeelement, dieses Feuerelement, das weist zurück auf den alten Saturn, sagten wir. Da wurde das ursprünglich geschaffen. Dann ging dieser alte Saturn in eine Vergeistigung ein. Dann kam die alte Sonne, wieder Vergeistigung. Dann kam der alte Mond, noch einmal eine Vergeistigung. Und jetzt kommt es wieder als Erdenentwicklung heraus. Und da kommt als erstes auch dieses Feuerelement wieder heraus. Aber das ist nicht von den Elohim geschaffen, sondern das ist schon, hat seinen Ursprung viel früher genommen, kommt aber jetzt wieder heraus. Also das heißt, was jetzt da drinnen als als Feuerelement da drinnen sich bewegt und als zischendes, knisterndes Feuer da drinnen ist, das ist etwas, was die Elohim vorfinden, könnte man sagen. Also sie erleben sich in diesem seelischen Bezirk und da kommt jetzt aus dem Geistigen etwas heraus, was Feuerelement ist und was im Grunde die stoffliche Unterlage, die stoffliche Grundlage dann für die ganze Schöpfung gibt. Das ist ganz wichtig, denn das ist der Stoff, der Urstoff, in den die Elohim hineinformen können. Aber sie bringen nicht selber diesen Stoff hervor in Wahrheit. Also sie fangen nicht ganz bei Null an mit ihrer Schöpfung, sondern sie brauchen die Vorbereitung eben durch diese drei planetarischen Verkörperungen, die unserer Erde vorausgegangen sind. Das ist ganz wichtig. Und auch dieses Lichtelement, das sich schon ein bisschen in dem I dann, Bereshit, andeutet, auch dieses Lichtelement, das stammt von der alten Sonne. Das, mit dem haben sie auch nichts zu tun, das haben sie auch nicht selber hervorgebracht, in gewisser Weise. Wird dann interessant sein, was hat das zu bedeuten, wenn es später heißt, es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Inwiefern sie da nämlich daran beteiligt sind, weil man könnte sagen, an der Ursubstanz des Lichtes oder des Lichtäthers sind sie zunächst nicht unmittelbar beteiligt. Denn das ist auch schon früher geschaffen worden. Das ist etwas, was sie übernehmen. Was nur jetzt eben auch langsam aus dem Geistigen erst wieder herauskommt, aus diesem vergeistigten Zustand. Und sich hier zunächst im Seelischen offenbart. Denn alle Bilder in der Genesis beziehen sich auf das seelische Erleben, spielen also in der Seelenwelt sich ab, sind dramatische Ereignisse in der Seelenwelt, sind keine Schilderung äußerer Ereignisse. Und eben in der Seelenwelt insofern noch, als es die Seelenwelt der Elohim eben im Speziellen ist, also das, was sie erleben. Und man könnte durchaus sagen, dieser abgesonderte Bezirk, das ist der Bereich, in dem eben sich das Seelenleben der Elohim abspielt. Nichts anderes, so wie wir auch sagen können, na, unser Seelenleben spielt sich halt in mir ab und das von meinem Nachbarmenschen in ihm, wobei es natürlich starke Überschneidungen gibt, das wissen wir. Man kann nicht das Seelische so stark trennen voneinander, wie wir körperlich voneinander getrennt sind. Aber doch gibt es so einen gewissen Seelenbezirk, den jeder für sich hat in gewisser Weise, wo er so ganz besonders bei sich ist. Und dann gibt's weitere Bezirke, wo dann die ganze seelische Welt letztlich drinnen ist. Ja, wir haben ja auch schon öfter davon gesprochen, auch wenn wir unser Seelenleben betrachten, wobei man jetzt gleich Anführungsstriche setzen müsste über unser Seelenleben, in dem liegt auch in Wahrheit die ganze Seelenwelt, letztlich die ganze geistige Welt drin. Da wirken also durchaus andere geistige Wesenheiten auch hinein. Ich meine, wir erleben die ganze seelische, die ganze geistige Welt in dem, was unser Seelenleben ist. Aber da drin gibt es eben einen speziellen Bereich, der dann wirklich unserer ist, ja, der nur unserer ist. Wir können uns zwar in gewisser Weise teilen mit den anderen Wesen, aber doch ist das unser eigenes Gartel, möchte ich mal sagen, unser eigenes Seelengärtlein, in dem wir zu Hause sind. Und den wir ganz besonders durch unsere schöpferische Tätigkeit prägen und ihm seine besondere Gestalt geben. Und das ist auch durchaus gerechtfertigt, solange wir uns nicht ganz abschotten gegen den Rest der Seelenwelt, solange das also auch durchlässig und durchsichtig bleibt. Und in etwa, wenn wir diesen Bereich in uns vergleichen mit dem, dann haben wir in etwa das, was dieses Bereshit bedeutet. Dieser abgeschlossene Bezirk, in dem jetzt eben nicht wir, sondern die Elohim ihre Seelentätigkeit entfalten. Der weitere Unterschied ist, was zwar jetzt nicht unmittelbar herausgeht aus den Schilderungen der Genesis, aber worauf uns dann Rudolf Steiner hinweist, das ist eine Siebenheit von Elohim. Ist also sieben Wesenheiten. Es sind sieben Geister der Form, wie sie auch heißen.
War das eigentlich absturzgefährdet, das, was wir bei Elohim erzeugt haben, dieses Gartel, wie du es genannt hast?
Naja, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo dann durch den Einfluss der Widersachermächte, zunächst einmal also der luziferischen, dann auch der arimanischen Widersachermächte, dieses Seelengebiet in Gefahr gerät. Nur, wenn wir jetzt die weitere Entwicklung verfolgen, ist es ja so, also schon in der ersten Zeile heißt es ein Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et ha'aretz. Es beginnt die Teilung dieses Gebietes. In ein sehr dunkles Gebiet, Haaretz, aus dem später unsere Erde wird. Das heißt ja auch sogar schon die Erde, ist aber noch nicht unsere feste Erde, sondern ist jetzt aus diesem Seelenbereich herausgenommen noch ein extra Bereich jetzt, der sehr dunkle, sehr finstere, man könnte auch sagen, relativ niedere Seelenkräfte enthält. Wobei das aber keine Wertung ist, dass das schon böse Kräfte wären. Das sind sie nicht, aber es sind relativ niedere Kräfte, die wir sehr wohl eben brauchen, wir als Menschen dann, weil wir bauen uns gerade aus diesen Kräften wesentliche Teile auch unseres Astralleibs etwa. Und das sind dann die Kräfte, die uns die Trieb- und Begierdekräfte etwa geben, aber die brauchen wir auch, um überleben zu können auf Erden. Also ohne die könnten wir kein selbstständiges, beseeltes Lebewesen auf Erden sein. Also die sind nicht nur negativ, sondern die brauchen wir. Und es zählen dazu vor allem auch das, was wir als die Sinnesqualitäten bezeichnen, oder was damit Verwandtschaft hat, also diese Region, die Rudolf Steiner nennt, die Region der flutenden Reizbarkeit. Aus dem schöpft eigentlich alles, was wir auch als Sinnesqualitäten in abgeschatteter Form kennen. Das stammt ja eigentlich aus dem Seelischen, wenn man die Frage stellt, na, was ist rot eigentlich, oder was ist grün? Na, den Farbstoff meine ich nicht, sondern das Erlebnis rot, das Erlebnis grün, das Erlebnis gelb oder überhaupt das Erlebnis der Dunkelheit, das Erlebnis des Lichtes. Was ist das? Das ist eigentlich ein seelisches Erleben, das wir zwar an der Materie erleben, wir erleben das Rot immer irgendwo am Stofflichen, aber es ist nichts Stoffliches. Ich kann nicht sagen, wie viel wiegt das Rot. Ich meine, die Physik sagt dann, es ist eine elektromagnetische Welle, aber das ist es auch nicht. Ich kann sehr schön und nett theoretisieren über Elektrizität, aber das Erlebnis Rot hat mit Elektromagnetismus auch so gut wie gar nichts zu tun. Richtig ist, dass dort, wo wir Farberscheinungen erleben, auch elektromagnetische Erscheinungen der Natur auftreten. Aber irgendwie daraus das Erlebnis rot ableiten zu wollen, das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht aus der Stromstärke und aus der Spannung und sonst was, was sich da alles abspielt und aus der Magnetfeldstärke, wäre ich mir nie irgendeine Vorstellung auch nicht davon bilden können, was wir bei Rot erleben. Das nützt nichts. Also das ist etwas, was dazukommt und das ist etwas, was aus der Seelenwelt kommt, aber von uns, wenn wir es mit den Sinnen erleben, an der Materie erlebt wird. Aber es ist etwas Seelisches. Und ja auch nur beseelte Wesen können die sinnliche Welt erleben. Eine Pflanze erlebt sie nicht. Sie lebt, aber sie erlebt sie nicht. Also sie kann sich kein Bild davon machen, von dieser Welt. Und ein Messinstrument oder was schon gar nicht. Also mit dem kann ich wunderbar dann die Ströme und das Elektromagnetische messen, aber von dem, was rot und grün wirklich ist, haben sie keine Ahnung. Und das ist ja interessant, auch weil in den Naturwissenschaften fängt man mit diesen Sinnesqualitäten im Grunde nichts an. Man schiebt sie immer irgendwo hin und her, dann wird sie ins Bereich der Psychologie geschoben, die wissen aber im Grunde auch nicht viel damit anzufangen. Also so die gescheitesten Äußerungen, die ich dann gehört habe, sind so in etwa, naja, Rot ist die Codeform des Bewusstseins, wie eine elektromagnetische Welle dieser und jener Wellenlänge erlebt wird. Na, das ist ein toll sinnvoller Satz. Der hilft uns gewaltig, weil ist die Codeform, in der also die elektromagnetische Welle im Bewusstsein erlebt wird. Na, wenn ich nichts gesagt hätte, wüsste ich auch nicht weniger. Also das sind so Sätze, die im Grunde überhaupt nichts aussagen. Sie klingen gut, ja, sie klingen gescheit und gelehrt und so in ähnlichen Formulierungen findet man es immer wieder. Aber wenn man es genau durchleuchtet, sagt der Satz nichts, aber schon gar nichts aus. Und hilft überhaupt nicht weiter, zu einem Verständnis zu kommen, was ist das Rote eigentlich, was ist das Gelbe, was ist das Blaue eigentlich, woher kommt das? Es kommt aus der Seelenwelt und dieser eigenen Realität. Aber natürlich, mit der äußeren Naturwissenschaft kommt man an die seelische Realität nicht heran. Die ist quasi nicht vorhanden. Und das heißt, im Bereich alles dessen, was ich messen kann in der Natur draußen, werde ich nie herankommen an diese Sinnesqualitäten. Weil aus der Welt stammen sie eigentlich nicht. Sie werden nur, wie soll ich sagen, hereingeworfen in unsere Welt. Also diese relativ niederen seelischen Qualitäten, die sammeln sich in dem Gebiet, das jetzt in der Genesis als Haaretz bezeichnet wird. In dem Wort Haaretz ist wieder drinnen das R sehr stark, dann das H, von dem wir dann auch öfter gesprochen haben, das hat auch was mit dem Seelischen zu tun, nicht wahr? Wir erleben das sehr stark im Atemstrom und der Atemstrom, das Atmen hat sehr viel mit dem Seelischen, vor allem mit dem, wie soll ich sagen, gefühlsmäßigen seelischen Erleben zu tun. Also wenn wir stark atmen, erleben wir auch unser Seelisches sehr stark. Und immer wenn Änderungen in der Atemtätigkeit sind, spüren wir das sofort auch gefühlsmäßig. Daher wirkt die Sprache, wenn wir sie künstlerisch gestalten, dann müssen wir sie eigentlich aus dem strömenden Atem heraus gestalten, wirkt sie aber auch beim Zuhörer sehr stark und primär eigentlich auf diese Ebene, auf das rhythmische System zurück. Gar nicht primär auf den Verstand, sondern die unmittelbarste Wirkung der Sprache geht über den Klang, der sich dem Atemstrom einverleibt, und wirkt daher aufs Gefühl am unmittelbarsten. Und das Nächste kommt dazu, ja, aber mit dem Wort ist doch auch ein Begriff verbunden und den hebe ich jetzt heraus und kann ihn in Gedanken betrachten. Aber das Primäre ist eigentlich dieses Erlebnis übers Gefühlsmäßige. Also diese seelischen Kräfte drücken sich da in dem Haaretz aus. Noch dieses starke sich öffnen dabei durch das doppelte Haaretz. Also da ist ganz dieses Offensein irgendwo. Also es ist ein ganz offen dahinströmendes Seelisches, aber zugleich das A auch ein relativ dunkler Laut. Es ist nicht unbedingt ein sehr heller Laut. Wenn man es vergleicht mit dem I oder mit dem E etwa. I wie ein Licht. oder helle, das I und E sind eigentlich die hellen Vokale, A, O, U, das sind die dunkleren. Da geht es mehr ins Dunkle hinunter. Also auch das gibt schon rein vom Klang her, diesem Haare jetzt eine dunklere Nuance. Also ein Gebiet starker seelischer Wirksamkeit, aber mit dunkleren, niedereren Seelenkräften. Und zum Schluss Haaretz, das Zade, das gibt dem Ganzen noch eine Tendenz, in die Form hineinzugehen. Ist was schon relativ Konturiertes, ist ein sehr starker Laut. Nicht wahr? Man kann sagen, die konturierten Konsonanten sind die, wo ich da schon sehr stark formen muss, wenn ich sie bilde mit der Stimme. Und im Großen heißt das, dass starke Formkräfte bereits eingreifen. Also in dem Wort Haaretz ist eine viel stärkere Formung schon drinnen als etwa in dem Peregit am Anfang. Da ist es noch viel weniger geformt als in dem Haaretz. Oder auch in dem Hashamayim, das die Himmelswelt ausdrückt. Im Anfang schufen die Elohim den Himmel, Hashamayim, und die Erde, Haaretz. Die Erde, Haaretz, ist erstens dunkler, stärker geformt. Und es ist diese starke seelische Erregsamkeit drinnen, die eher aber noch dumpfe Seelenkräfte sind. In dem Hashamayim, da ist das I mehr drinnen, da ist das J drinnen, Hashamayim, das J, dieser besondere hebräische Buchstabe, von dem wir in einem der letzten Vorträge gesagt haben, dass das für die Hebräer der Ursprung aller anderen Konsonanten ist, dass sich darin ausdrückt so etwas wie das Ich-Prinzip. Dieses J, das ist nur so wie ein kleines Komma schaut, das, oder wie ein Apostroph eigentlich, weil es wird an der oberen Zeile geschrieben, am oberen Ende der Schreibzeile, ist aber nur so ein ganz kleines Zeichen, ist das kleinste aller hebräischen Zeichen. Ist also nur so, ja, wer den Text bei sich hat, Hashamayim, dieses, wie ein Apostrophal, das ist das dritte Wort von links, wenn man es jetzt von links nimmt, nach unserer Leseweise. Darunter steht es eh Hashamayim. Und das J ist darin das zweite Zeichen von links. Vor dem M, das war diese geschlossene Form, das ist das M und davor ist so ein kleines Apostrophal. Das ist das J und da ist das Ich-Prinzip drinnen. Dieses große Ich, das mit dem Ich-Prinzip der Elohim zu tun hat. Für die Elohim ist ja das Ich, sagten wir, das unterste Wesensglied, das sie haben. Also was für uns so im Wesentlichen einmal das Höchste ist, wenn ich jetzt von Geist selbst und so weiter absehe, die ja erst sehr, sehr keimhaft da sind. Aber im Grunde stehen wir ja jetzt mit unserer Erdentwicklung da, dass wir unser Ich einmal vor allem entwickeln. Und das wirklich unser eigenes wird. Und alles, was darüber ist, weist schon in die Zukunft hinaus. Also im neuen Jupiter, im neuen Jerusalem, wie es auch heißt, da werden wir dann das Geist selbst ganz besonders entwickeln. Die Elohim sind schon so weit, dass das Ich ihr unterstes Wesensglied ist. Alles, was darunter ist, was wir haben, das haben sie schon längst abgelegt. Das brauchen sie nicht mehr. Und auch ihr Ich-Prinzip werden sie im Zuge des ganzen Schöpfungsgeschehens hinopfern, abgeben. Und werden gerade dadurch ermöglichen, dass der Mensch oder im Menschen der Funke des Geistes im Ich oder mit dem Ich entzündet werden kann. Also dieses ganz kleine Ding ist das. Von dem ist zwar sehr wohl jetzt in der Himmelswelt Hashamayim die Rede, aber nicht in dem Haaretz. Und damit komme ich jetzt zurück, ich habe also nicht die Frage vergessen, die du ursprünglich gestellt hast, nämlich wie weit die absturzgefährdet sozusagen waren, weil sie ja jetzt einen eigenen Seelenbezirk haben und da ist immer die Gefahr, dass das in den Egoismus auch verfällt und sich also vom Rest der Seelenwelt, die es noch außerhalb gibt, völlig isoliert und dadurch dann letztlich zu etwas Bösem wird. Jetzt ist es aber so, dass sich dieser Weltbereich eben teilt in einen höheren Bereich, Hashamayim, die Himmelswelt, die sehr offen bleibt für den ganzen Rest der Seelenwelt, und etwas, was aber sehr viel konturierter wird, dieser Bereich Haaretz. Und im Zuge der weiteren Entwicklung nämlich spätestens dort, wo die Elohim davon sprechen, es werde Licht und es ward Licht. Und wo dann danach gesagt wird, und es schieden die Elohim zwischen dem Licht und der Finsternis, und sie nannten das Licht Tag und die Finsternis nannten sie Nacht. Da haben wir davon gesprochen, dass sie dann die weitere Schöpfungstätigkeit, die unmittelbare Tätigkeit, die sich jetzt im Erdenbereich abspielt, zu einem großen Teil bereits übergeben an jene Geister, die mit Yom oder auch mit Laila bezeichnet werden, Tag und Nacht. Das sind aber eigentlich die Archai, die Urengel. Und sie selber, die Elohim, ziehen sich immer mehr aus dem Bereich Haaretz, aus der Erdenwelt heraus. Und bleiben viel stärker verbunden mit dem Bereich Hashamayim, mit der Himmelswelt. Und die ist nicht absturzgefährdet. Und daher sind insgesamt auch die Elohim nicht in dem Sinn absturzgefährdet. Weil sie sich aus der eigentlichen Erdenwelt immer mehr zurückziehen. Gerade deswegen haben sie aber jetzt auch die Möglichkeit, ihr Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln. Auch davon haben wir gesprochen. Also dieses sich herausziehen aus einem bestimmten Bereich, der aber von ihnen ursprünglich selber geschaffen wurde. Denn sie schufen am Anfang Himmel und Erde. Das heißt, aus diesem einheitlichen Seelengebilde haben sie zwei geschaffen. Und mit dem einen bleiben sie ganz verbunden, aus dem anderen ziehen sie sich fast ganz heraus, können sich ihm aber dafür gegenüberstellen. Und dadurch entwickeln sie das Gegenstandsbewusstsein. Eben weil sie mit diesem anderen Teil immer weniger verbunden sind. Wenn sie ganz drinnen stecken würden, könnten sie sich ihm nicht gegenüberstellen. Also das heißt, schon das, was angedeutet wird hier mit der Trennung von Himmel und Erde, damit beginnt eigentlich die Möglichkeit, das Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln. Und so richtig funktioniert es dann in dem Moment, wo die Elohim eben sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Und weiter heißt dann sehr bedeutsam, Vayar Elohim et Haor Kitob. Und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Jetzt, und was sehen sie eigentlich? Sie sehen das Licht oder den Widerschein des Lichtes in Wahrheit, nämlich an dieser Erdenwelt, die vorher noch ganz in Dunkelheit getaucht war. Auch wenn wir sagen, wir sehen das Licht, eigentlich sehen wir das Licht nicht. Das Licht ist eigentlich etwas auch für uns Unsichtbares, auch für die Elohim etwas Unsichtbares. Es ist in Wahrheit nämlich schon da die ganze Zeit. Es ist ja herausgekommen schon aus der alten Entwicklung. Es kündigt sich schon in Bereshit, in dem I, ist schon ein bisschen das Licht drinnen in dem hellen I. Es ist vorhanden, aber sie merken im Grunde noch nichts so deutlich davon. Wirklich sehen tun sie es erst in seiner Wirkung, wenn es zurückgespiegelt wird von dieser dunklen Erdenwelt. An der dunklen Materie wird das Licht zurückgeworfen und dann sehen wir es eben in den Farben erglänzen, könnte man sagen. So erleben wir auch die Sinnesqualitäten. Das Licht fällt auf die Materie und wird uns dort zurückgeworfen. Und da erst erleben wir es. Wenn wir rausschauen in den Kosmos, dann auch der Himmel ist kohlschwarz. Überhaupt, wenn man irgendwo höher in den Bergen oben ist, wo kein Streulicht ist. Man sieht zwar die hellen Punkte und die Sterne, und eigentlich müsste der ganze Kosmos erfüllt sein von Licht und ist auch erfüllt von Licht. Aber wir sehen es nicht. Wir sehen nur die leuchtenden Punkte und dann, wenn das Licht auf einen materiellen Gegenstand fällt, dann sehen wir es auch aufleuchten. Von den Sternen noch wenig, das sind zu schwach, aber zumindest wenn dann der Mond scheint oder gar die Sonne scheint, dieser ganz große Stern scheint und das auf die dunkle, an sich dunkle Materie fällt, dann beginnt es erst zu erglänzen. Und das ist gemeint im Grunde mit dem, wenn es heißt, und es sahen die Elohim das Licht, das gut war. So könnte man es übersetzen. Also zuerst muss dieser dunkle Bereich der Erde entstehen, damit überhaupt diese Lichtätherkräfte daran in Erscheinung treten können. Und damit leuchtet dann aber zugleich, mit dem das für die Elohim jetzt die Wirkung des Lichtes erglänzt an der Materie ist. Ist schon viel zu hochtrabend gesprochen. Es ist im Moment noch nichts anderes als ein relativ dichter Seelenbereich. So weit sind wir jetzt. Weiter sind wir noch nicht. Aus dem wird dann später auch bis hinunter zu unserer festen, harten Erdenmaterie alles. Aber bis jetzt ist es einmal nur nichts anderes als ein dichter, astralischer, seelischer Bereich. Also etwas Verdichtetes, von dem ich eben auch sagte, da sind diese dunklen, relativ niederen Seelenkräfte versammelt. Die haben die Tendenz, sich immer mehr zu verdichten. Und da ist auch der Keim zu dem drinnen, was man dann Egoismus nennen könnte. Das sind Kräfte, die sich immer mehr in sich selbst zusammenziehen wollen, in weiterer Folge. Jetzt ist es noch nicht so schlimm, jetzt kann man noch nicht davon sprechen, dass es was Böses ist. Im Gegenteil, es ist insofern was Gutes, weil es ja die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt unsere Erde geschaffen werden kann. Ohne dem ginge es nicht. Aber wenn dieses Verdichten und dieses sich Abgrenzen vom Rest der Seelenwelt immer weitergeht, dann wird da immer stärkerer Egoismus draus. Also auch das ist so wichtig zum Verständnis der Seelenwelt vielleicht oder auch nämlich für unser alltägliches Leben. Damit wir überhaupt ein eigenes Wesen sein können, brauchen wir diesen abgesonderten Seelenbezirk. Wenn wir ganz nur aufgehen würden in der Seelenwelt draußen, dann würden wir uns verlieren, dann könnten wir auch unser Ich nicht finden. Wenn das unser kleines winziges Ich da herumschwimmen müsste in der ganzen großen Seelenwelt, dann wäre unser Ich völlig verloren. Wir hätten keine Chance, ein Bewusstsein überhaupt unseres eigenen Ichs zu entwickeln. Weil wir einfach in dieser Fülle ertrinken würden. Also es ist schon gut, dass wir in Form unseres Astralleibes einmal einen sehr engen Seelenbezirk haben, der relativ uns gehört. Relativ. Es wirkt natürlich sehr vieles hinein. Es ist nicht so abgegrenzt wie unser physischer Leib, aber doch ein Seelenbezirk, der uns gehört. Das muss sein. Nur wenn wir uns ganz in dem einspinnen, nur mehr in unserem eigenen seelischen Leben, dann werden wir so egoistisch, dass wir letztlich für die ganze restliche Seelenwelt blind werden. Für alles andere Seelische, was uns umgibt. Und dann verstehen wir selbst unseren Mitmenschen überhaupt nicht mehr, was in dem vorgeht. Wir beurteilen es dann höchstens nach dem, was in uns vorgeht und denken uns halt, naja, vielleicht empfindet es auch so ähnlich. Oder man empfindet gar nichts mehr, namentlich auch der Tierwelt dann gegenüber. Und dann kann man sich halt alles erlauben. Aber wichtig ist also gerade für unser Selbstverständnis als Menschen, aber das gilt im Großen eben auch für die Elohim, dass wir da den Mittelweg, den richtigen finden müssen. Notwendige Abgrenzung. Und doch zugleich aber nicht den Kontakt ganz verlieren zur seelischen Umwelt. Das muss die richtige Mitte dazwischen gefunden werden. Wenn wir ganz aufgehen, verlieren wir uns. Wenn wir uns ganz isolieren, ersticken wir im Egoismus. Dann kann das Ich auch nichts mehr tun, weil das Ich soll ja ein Tor nicht nur in die ganze Seelenwelt, sondern sogar in die geistige Welt, die noch darüber ist, sein. Und wenn wir es da isolieren, einsperren in diesem Seelenbezirk, dann kommt auch unser Ich nämlich in Wahrheit nicht heran an die ganze Fülle der geistigen Welt. Kann sich nicht öffnen. Und die Elohim lösen, möchte ich sagen, jetzt dieses Problem der Gefahr zu entgehen, in den Egoismus ganz zu verfallen, dadurch, dass sie eben diese Trennung herbeiführen in Hashamayim und Haaretz. Und aus dem Haaretz ziehen sie sich heraus und stellen sich ihm gegenüber, bleiben aber Herr über das Ganze. Sie bestimmen, was dort weiter vorgeht. Sie haben jetzt dann zwar dienstbare Geister, wenn man so will, in Form der Urengel, der Achai, die dort wirken, aber sie sind herausgezogen aus diesen niederen Kräften, können ihnen gegenüberstehen. Und das ist auch was sehr Wichtiges für uns letztlich, dass wir uns diesen sehr dunklen, niederen Triebkräften, sinnlichen Kräften, die wir auch in unserem Astralleib haben, dass wir uns da auch bis zu einem gewissen Grad herausheben können und dem durchaus betrachtend gegenüberstehen können. Und das ist etwas, was man im Grunde sehr erschreckenderweise erlebt, wenn man den geistigen Schulungsweg geht, ist einer dieser ersten Erlebnisse, dass man auch diese Gestalt, oder besser gesagt Ungestalt, dieser ganz niederen astralischen Kräfte erlebt, die man in sich trägt und mit denen man aber selber sehr stark verbunden ist und die auch auf das eigene Konto gehen. Das heißt, die sind nämlich, hängen sehr viel davon auch ab, was wir in früheren Inkarnationen getan haben. Die hängen sehr stark mit unserem Karma zusammen. Je nachdem ziehen wir nämlich bei der Verkörperung dann gewisse astralische Kräfte heran und die wir zwar nicht selber geschaffen haben, aber doch, wo wir durch unser Schicksal jetzt bestimmen, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Und das sind eine ganze Menge, also sehr düsterer Kräfte auch dabei, die wir teilweise brauchen, die teilweise dann schon düsterer sind, als wir es vielleicht haben sollten, aber durch unser Schicksal eben doch haben müssen. Und was dann herauskommt, ist also eine ziemliche Ungestalt, eine, wenn man so will, Drachengestalt im weitesten Sinne, die haben wir alle in uns, also da dürfen wir uns gar keine Illusion hingeben. Und ein wichtiger Moment auf dem geistigen Schulungsweg ist eben der, wo wir uns dem wirklich objektiv gegenüberstellen können, dann erleben wir nämlich den kleinen Hüter der Schwelle. Das ist das, was als kleiner Hüter der Schwelle letztlich erscheint. Das ist nichts anderes als wir selber. Als wir selber, aber wir selber eben mit all den Belastungen, die wir aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Erdenleben mitgenommen haben. Also das im Astralischen ausgedrückt, in den Astralkräften ausgedrückt, die wir mit uns herumtragen und die im Grunde ganz genaues Abbild dessen sind, was wir heute verbrochen haben in den vergangenen Inkarnationen. Und sich dem gegenüberzustellen ist natürlich kein besonders schönes Erlebnis, das ist auch klar, aber die, wenn ich so will, Beruhigung ist, das haben alle Menschen. Das haben alle Menschen. Ich meine, wenn es ein großer Eingeweihter ist, schaut er schon ein bisschen freundlicher aus, diese Gestalt, aber es dauert sehr lange, bis die immer freundlicher wird. Also man darf sich vorhin auch nicht der Illusion hingeben, naja, ich bin eh so im Alltag ein recht braver Mensch und dass deswegen dann nicht auch so ein ziemlicher Drache in uns vorhanden wäre. Aber das heißt, auch für uns als praktische alltägliche Anregung möchte ich sagen, wir müssen in uns eben auch schaffen einen Bereich des höheren Seelenlebens, der dieser Himmelswelt entspricht, dieses Hashamayim. Dann können wir uns auch gefahrlos und mutig diesen dunklen Teil in uns gegenüberstellen. Aber dazu, dass es überhaupt möglich ist, dass es dazu kommen kann, müssen wir auch diese höheren Seelenkräfte in uns entwickeln. Also wir müssen in gewisser Weise in uns diesen Beginn des Schöpfungsprozesses nachvollziehen. Wir müssen ihn mit unserem Brigitte beginnen, also das heißt, das ist unser gesamte Seelenleben so als großer Eintopf noch zusammengerührt. Und da müssen wir jetzt aber differenzieren in einen feineren, höheren Seelenbereich, den wir immer mehr ausbauen, der ganz lichtvoll ist und ganz edle, hohe Kräfte in sich hat, und ein dunklerer Teil. Das ist dann die Erdenwelt. Das ist auch das, was uns an die Erde fesselt letztlich. Das ist das zum Beispiel, was uns immer wieder auch zu einer neuen Inkarnation heruntertreibt. Das ist diese Anziehungskraft, die wir zur Erde haben. Das sind die verwandten Kräfte auch mit der Erde. Man könnte sagen, das ist so die seelische Schwerkraft, wenn man will, die uns immer wieder zur Inkarnation herunterzieht. Und die letzte Inkarnation werden wir dann durchmachen, wenn wir das einigermaßen aufgelöst haben, diese ganz dunklen Kräfte. Wenn wir die bis zu einem gewissen Grad umgewandelt haben, so dass sie nicht mehr ein Schwergewicht sind, das uns da nach unten zieht. Also bis zum Ende der Erdenentwicklung müssen wir so weit sein, dass wir da die finstersten Kräfte nicht nur losgeworden sind, sondern bis zu einem gewissen Grad idealerweise auch verwandelt haben. Was das noch schwieriger ist. Wir haben öfter schon davon gesprochen, dass das noch ein Unterschied ist. Man kann durch Katharsis, durch Läuterung, kann man aus seinem Astralleib dunkle Kräfte ausscheiden, aber deswegen sind sie noch nicht weg. Sondern sie sind namentlich in unserer Erdensphäre dann noch vorhanden und wir bürden sie in Wahrheit dann dem Rest der Menschheit auf. Das war ja dieses erschreckende Erlebnis für den Jesus, der noch nicht den Christus in sich hatte, sondern für den Jesus, in dem das Zarathustra-Ich lebte, als der dann etwa zu den Essenern gekommen ist, ihre Gebräuche auch kennengelernt hat, ohne allerdings Mitglied zu werden, gesehen hat, dass sie an sich sehr hohe geistige Kräfte dort entwickeln, dass sie eine sehr starke Läuterung, eine sehr starke Reinigung durchmachen, aber dass im Grunde vor diesen Essener-Tempeln oder vor diesen Essener-Wirkungsstätten dann die luziferischen und arimanischen Dämonen sich in Scharen tummeln, eben das sind diese Kräfte, die sie im Zuge ihrer Läuterung, ihrer Reinigung aus sich ausgeschieden, aber eben nicht verwandelt haben. Das ist noch ein Unterschied. Man muss diesen Schritt vielleicht einmal als Vorbereitung machen, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen. Dass man mal sozusagen sagt, temporär mal so wie diese dunklen Kräfte irgendwo, ich sage einmal, zwischenlagern. Und das ist halt in der Welt draußen.
Ja. Ist das ja das Phänomen des Buddhismus eigentlich. Weil der Buddhismus nimmt ja gerade auf die Sinnesqualitäten Bezug. Durch die Entwöhnung von den Sinnesqualitäten wird der Mensch ja zu dieser seelischen Schwerkraft, zu dem Haaretz,
ja,
unabhängig.
Richtig, richtig.
Er lebt zwar hier, aber es bleibt nicht aufgelöst.
Es wird nicht wieder richtig.
Es ist eigentlich in gewisser Weise auch eine luziferische Strömung danach.
Ist etwas drinnen, richtig. Darum, dass es in wirklich heilsamer Form ist, muss es sich mit dem Christlichen dann irgendwann verbinden. Dann können schon wesentliche Kräfte drinnen sein, weil es ist natürlich in vielen dieser Dinge, die sich im Buddhismus entwickelt haben und sich noch weiterentwickeln sollen, liegt der Weg drinnen, namentlich also in dem achtgliedrigen Pfad, wenn er dann in richtiger, durchchristeter Weise gegangen wird, liegt der Weg, überhaupt sich aus der irdischen Inkarnation zu befreien. Und das müssen wir letztlich einmal alle machen. Der Punkt ist nur, wir dürfen es nicht in luziferischer Weise zu früh erstreben wollen. Also bevor wir dann diese Kräfte mit Hilfe des Christus aufgelöst haben. Also nicht bloß zwischengelagert haben hier in der Erdensphäre, in der astralischen Erdensphäre, sondern sie wirklich verwandelt haben, sie wirklich aufgelöst haben. Und dazu brauchen wir aber bis zu einem gewissen Maß, bis zu einem gewissen Grad entwickelt bereits das Geist selbst. Das Geist selbst, also dieses höhere geistige Wesensglied, das wir ansatzweise bereits entwickelt haben, das fertig erst werden wird am neuen Jupiter, also in der nächsten Erdenverkörperung. Aber das müssen wir zumindest so weit entwickelt haben, dass wir gewisse astralische Kräfte aus dem Nichts heraus erschaffen können. Dann können wir lichtvolle Kräfte aus dem Nichts heraus erschaffen. Umgekehrt können wir auch, das ist die einzige Möglichkeit, finstere Kräfte wegschaffen ins Nichts hinein, wenn man so will, also auflösen. Denn das aus dem Nichts heraus Schaffen bedeutet auf der anderen Seite immer auch die Möglichkeit des Vorhandenen in Nichts. Das heißt in nichts Äußeres mehr, und zwar auch nicht seelisch Äußeres mehr, sondern es wirklich völlig ins Geistige hinein aufzulösen, und von dort werden die Karten sozusagen ganz neu gemischt, dann kann man was Neues wieder aus dem Schaffen. Also es wird aus dem Zustand des Geschaffenseins wieder, fällt es zurück ins rein Schöpferische, und dort ist es als solches nicht mehr vorhanden, sondern von dort muss wieder einfach was Neues geschaffen werden. Also wenn ich aus dem Nichts heraus, das heißt in Wahrheit aus dem Geistigen heraus, schaffen will oder schaffen kann, dann kann ich auch ins Geistige auflösen wieder. Das ist der Prozess, der ja immer wieder passiert ist mit der ganzen Entwicklung so eines planetarischen Zustands. Der kommt aus dem rein Geistigen, aus dem Schöpferischen, da ist einmal zunächst nur eine reine Schöpferkraft. Ich kann nicht einmal sagen vorhanden, weil sie ist nicht da, sie ist nicht dort, sie schafft einfach. Und wirklich fassen kann ich im Grunde erst dann das Produkt der Tätigkeit, dieser Schöpfungstätigkeit. Und dann wird das immer mehr ausgearbeitet, zunächst von mir aus dieser alte Saturn, und gegen Ende zu der Entwicklung wird es wieder ins rein Geistige zurückgeführt. Das heißt, alles Geschaffene löst sich wieder auf. Und dorthin müssen wir also bezüglich dieser niederen Seelenkräfte, die wir insbesondere durch unser Karma, durch unser Schicksal erzeugt haben, das heißt durch unsere Untaten eigentlich, erzeugt haben oder vorhandenes Astralisches so verschlechtert haben, dass es eben jetzt ganz finstere Kräfte sind, dann müssen wir das einmal auflösen gegen Ende der der Erdenentwicklung zu. Dann dürfen wir uns von der Erdenwelt lösen, müssen nicht mehr herunter zu einer neuen Inkarnation. Und dazu soll der Buddhismus seinen Beitrag liefern. Aber eben verstärkt mit dieser christlichen Kraft, die in Wahrheit erst uns die Möglichkeit gibt, es aufzulösen und nicht nur abzulagern. Weil sonst besteht die Gefahr, dass wir das zurücklassen würden und uns einfach ins Geistige zurückziehen, aber da unten den Müllberg komplett zurücklassen und dann eigentlich eine seelische Müllhalde zurücklassen. Also das sollte nicht der Fall sein. Also dieser buddhistische Weg für die Zukunft wird eben darin bestehen, dass wir es mit dieser geistigen Kraft, die durch das Ich hereinkommt und dadurch aber dann weiter auch das Geist selbst entwickelt wird, dass wir diese niederen Astralkräfte auflösen. Im Grunde könnte man sagen, gerade dadurch, dass wir aus dem Ich heraus schöpferisch tätig werden. Die erste Tätigkeit, die wir wirklich machen, ist nämlich im Seelischen schöpferisch tätig zu sein. Weil bis man bis ins Stoffliche, sozusagen aus reiner Geisteskraft heraus, das Stoffliche umformen, das dauert. Das dauert viel länger, das ist viel schwerer, also bis ins Stoffliche unmittelbar zu formen. Ich meine, das, bei uns wäre das jetzt Magie, wenn ich jetzt sage, Tisch runde dich, Ecke runde dich. Und sie wird es tun, also das...
Aber schon das Seelische schafft ja dann die Produkte.
Ja, sicher. Es geht schon auf, über den Umweg geht es dann schon in die Materie. Nur wie sich das dann vom Seelischen zunächst ins Ätherische und vom Ätherischen bis ins physisch-stoffliche hinein übersetzt, da sind wir mit unserer eigenen Kraft gar nicht mehr beteiligt. Das übernehmen dann schon andere geistige Wesenheiten, die dafür sorgen, dass das, was wir im Seelischen entwickeln, bis ins Stoffliche Oberfläche hinunterwirkt. Weil selbst wenn man nur einen Arm bewegen, ich meine, aus dem Geistigen kommt der Impuls, ich hau jetzt auf den Tisch. Aber wie das dann da alles wirklich zugeht, dass wirklich der Arm sich bewegt und wirklich den Tisch trifft, das würde nicht funktionieren, wenn denn nicht noch viele, viele andere geistige Wesenheiten mitwirken würden. Also unser kleiner Impuls alleine reicht dazu noch nicht. Weil wenn er reichen würde, dann würden wir bis in die kleinste Faser genau wissen, was da passiert. Und das erlebt man gar nicht. Gerade im Willen schlafen wir mal am meisten, da wissen wir mal am wenigsten, wie das wirklich zugeht. Und auch was uns jetzt die Medizin und die Naturwissenschaft äußerlich schildert, wie da Muskeln sich bewegen und Nervenimpulse und weiß Gott was ist, ist ja auch nur die Oberfläche des ganzen Geschehens. Also mit diesen ganzen Kenntnissen, die man da heute hat, allein wird sich noch immer kein Arm bewegen. Da kann ja ein Roboterarm irgendwie machen, der sehr mechanisch irgendwas macht, aber viel mehr kommt da nicht raus. Also, aber im Wirklichen, dass wir aus dem Nichts heraus schöpferisch tätig sind und das voll bewusst sind, das schafft man zunächst einmal ansatzweise bis ins Seelische hinein. Also auch wenn ein Dichter was schafft oder sonst der Künstler sich einmal als in der Seele ein Bild beginnt zu entstehen, das er dann mit, weiß ich nicht, Hammer und Meißel oder mit dem Pinsel übersetzt. Aber im Seelischen beginnt dieses Schöpferische, dort ist der Ausgangspunkt. Und also wenn wir diese Kraft haben, dann können wir aber auch negative Seelenkräfte auflösen. Dann beginnt das. Und das wird für die Zukunft sehr wichtig sein. Und das geht aber erst, wenn wir auch den Christusimpuls aufnehmen und gerade mit unserem Ich auch diese Christuskraft hereinholen. Dann beginnt das wirklich. Und dann ist eine Vergeistigung möglich, ohne dass sie diesen luziferischen Charakter hat, den der Buddhismus hätte oder teilweise hat heute, zweifellos auch, wenn er nicht sich durchdringt mit dem Christusimpuls. Das wird also für die Zukunft sehr wichtig sein. Also das sind vielleicht so die wesentlichen Dinge, die wir von diesem ersten Schöpfungstag mitnehmen können oder sollen, dass wir also einerseits einmal in uns einen höheren Seelenbereich schaffen, in dem unser Ich eigentlich ganz stark leben kann, und dass wir uns dann beginnen können, diesen ganz dunklen Seelenkräften, die wir uns aus der Vergangenheit mitbringen, gegenüberstellen können. Das ist einmal der erste Punkt. Dadurch kommen wir erst zu einer wahren Selbsterkenntnis in Wahrheit. Weil ohne dass wir diese dunklen Kräfte kennen, ohne dass wir den Mut haben, auch uns ihnen gegenüberzustellen, ja, wenn man so will, dann auch in der Folge den Drachenkampf zu beginnen, auch mit der Unterstützung Michaels, dann ist schon auf die Herbstzeit der Vorblick sozusagen, dann, solange wir das nicht können, solange können wir unser Erdenziel in Wahrheit nicht erreichen. Unser Erdenziel besteht ganz stark darin, dieses Bewusstsein auch zu entwickeln, dieses Gegenstandsbewusstsein, wenn man es so nennen will, im übertragenen Sinn, auch gegenüber unseren dunklen Seelenkräften zu entwickeln. Nicht nur, wir haben das Gegenstandsbewusstsein heute im Wesentlichen erst entwickelt gegenüber der sinnlichen Außenwelt. Der nächste Schritt muss darin bestehen, es in der Seelenwelt, im Seelischen zu schaffen. Und das geht eben nur, wenn wir diesen höheren Seelenbezirk, unseren Himmel in uns, dieses Hashamayim, finden, erschaffen, der eben mit der großen himmlischen Welt, wenn man so will, aber in sehr starker Verbindung ist. Und von dort auf das Dunkle zurückschauen. Der Unterschied zu den Elohim ist eben, dass die von Haus aus ihr Gegenstandsbewusstsein im rein Seelischen entwickelt haben, nicht im Sinnlichen. Das ist der große Unterschied. Sie sind uns vorangegangen in der Entwicklung des Gegenstandsbewusstseins, aber sie haben es gleich im rein Seelischen entwickelt. Wir mussten dazu erst bis in die sinnliche Welt heruntersteigen. Dadurch gewinnt aber das Gegenstandsbewusstsein natürlich auch wieder einen anderen, neuen Charakter. Etwas, was die Elohim selber nicht haben. Und wir können diese Erfahrungen mit einbringen in die geistige Welt auch. Denn die einzige geistige Wesenheit, die wie der Mensch bis in diese Tiefe heruntergestiegen ist, ist der Christus. Der ist also da, steht mit uns in ganz naher Beziehung. Er ist der einzige in Wahrheit, der uns auf dem Gebiet vollkommen verstehen kann. Nicht einmal die Elohim können uns in dieser Beziehung vollkommen verstehen. Und etwas Wichtiges war noch, vielleicht das jetzt zum Abschluss, durch die ganze Schöpfungstätigkeit, dass diese Differenzierung aufgetreten ist und jetzt in diese dunkle Welt immer mehr formend eingegriffen wird und diese dunkle Erdenwelt, zu was eigentlich geschaffen werden soll, zu einem gemeinsamen Abbild der sieben Elohim. In einem Bilde sollen sich vereinigen die Eigenschaften aller sieben Elohim. Also lasst uns den Menschen nach unserem Bilde schaffen, heißt nach einem gemeinsamen Bild aller sieben. Und gerade dadurch steigen die Elohim auch höher. Höher, dass sie eine Art Gemeinschaftsbewusstsein auch entwickeln, durch das ganz stark der Christus hereinwirken kann. Auch darin können sie uns Vorbild sein. Also erst so richtig dadurch, dass die Elohim dieses Werk beginnen, den Menschen zu schaffen, als ein gemeinsames Bild aller sieben, dadurch kann durch die Elohim auch der Christus ganz stark hereinwirken, kann das Wort hereinwirken, was dann immer so in zentraler Stelle ja steht in der Schöpfungsgeschichte. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Und es sprachen Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Und in diesem Wort der Elohim, wenn man so will, also als die Elohim sprechen lernten, da wirkt der Christus auch durch. Das ist das ganz Wichtige. Und das müssen wir halt im Kleinen auch versuchen nachzuleben, irgendwo den Christus durch uns sprechen zu lassen. Dann erfüllen wir unsere Erdenaufgabe. Damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Es ist so ein kleiner, gar kein gesamter Überblick, aber so ein bisschen ein Gespür, glaube ich, für das, was in diesem ersten Schöpfungstag passiert ist und womit es zusammenhängt, konnten wir geben. Damit gehen wir in unsere Sommerpause. Versuchen wir es nicht alles zu vergessen wieder, vor allem vom Klang nehme ich her, jetzt nicht vom Inhalt, der Inhalt ist gar nicht so das Wichtige. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns ein bisschen einleben in diese ganz besondere hebräische Sprache auch. Und das werden wir im Herbst wieder aufgreifen und werden dann die Bilder des zweiten Schöpfungstages uns heraufrufen, was da dann Neues dazu kommt. Und wir werden ja dann sehen, ob wir dafür auch ein Semester brauchen oder ob es schneller geht. Es geht natürlich manches jetzt ein bisschen schneller, weil uns gewisse Bilder schon geläufiger dann geworden sind. Und auch die formende Bedeutung mancher Laute, was dahinter steckt, die wir kennen. Das B kennen wir, das R kennen wir schon, das und so weiter. Sch kennen wir. Also diese Dinge kommen natürlich in gewisser Weise immer wieder vor. Und anderes aber dann dazu, das R wird einmal sehr stark herauskommen, dann im nächsten Schöpfungstag, wenn es dann von der Feste gesprochen wird, die Elohim schufen, Rakia heißt das, und sie schufen eine Feste zwischen Himmel und Erde. Und dann uns überlegen, was das jetzt wieder ist. Also starke seelische Bewegung, starke Formkraft, aber ist dabei. Aber das dann nach dem Sommer. Dann wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, einen schönen, erholsamen Sommer und frisch gestärkt mit michaelischer Kraft treffen wir einander dann in der Aurofstraße 78D im Herbst wieder. Und ich werde schauen, dass ich es rechtzeitig heißt, zumindest den Tag, bevor wir beginnen, wieder ausgeschickt habe. Also bei uns wird es nicht so schwierig sein, weil es geht ja jetzt eh schon immer über E-Mail. Wir sind ja modern. Wir mailen ja schon immer. Also ich werde es auf jeden Fall per E-Mail auch ausschicken. Was wir nicht an Post schicken müssen, glaube ich, sparen wir uns. Ich bringe dann eh Ausdrucke auch mit, also dass man auch schwarz auf weiß hat. Was man schwarz auf weiß hat, kann man getrost nach Hause tragen. Aber im E-Mail geht es schnell. Danke.
Dankeschön.